Guten Morgen. Wollen wir gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen? Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Haben wir vorhin gesungen. Von guten Mächten. Wunderbar getragen. Ich möchte mit euch, Anlass ist ja heute die Aussendung und der Startschuss sozusagen von Christmas in the City. Und werde heute nicht im Johannesevangelium weitermachen, sondern ich möchte einen Text aus Apostelgeschichte mit euch gemeinsam lesen. Und manche kennen den Text sehr gut, und zwar aus der Apostelgeschichte Kapitel 1. Und ich möchte die ersten 11 Verse lesen mit euch. Wir haben heute den 4. Advent. Jesus hat etwas angefangen zu tun. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, ist: Wie geht es weiter oder wie ging es weiter damals und wie geht es heute weiter? Das wird so ein bisschen unser Thema sein, und ich möchte aber erstmal den Text mit euch gemeinsam lesen. Apostelgeschichte Kapitel 1 ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, der in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Soweit unser Text, ein herrlicher Text heute Morgen. Lass uns noch mal beten. Ja, Vater, wir beugen uns vor dir und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dein Wort aufschließt. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Du möchtest heute Morgen zu uns, zu jedem Einzelnen von uns reden. Und wir wollen hören. Hören, wie Jünger hören. Und Herr, hilf uns, dass wir das, was wir hören, auch leben können. Und wir danken dir, dass du dazu alles getan hast am Kreuz und dass du uns ausgerüstet hast mit allem das, was wir brauchen, um das Leben mit dir zu führen. Dafür wollen wir dich preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch eine Frage stellen. Ihr wisst ja, ich mag das Interaktive. Was ist der Auftrag der Gemeinde? Und wenn ich sage der Gemeinde, meine ich nicht ein Gebäude oder eine Institution, sondern die Gläubigen, die in der Gemeinde sind. Das heißt also, wenn ich die Frage stelle, welchen Auftrag hat die Gemeinde, dann meine ich eigentlich jeden Einzelnen von uns. Welchen Auftrag haben wir von Gott in dieser Welt? Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Geht hinaus in alle Welt. Noch irgendwer? Licht sein. Ja. Zeugen sein, haben wir gerade gelesen. Vers 8. Ja. Den Nächsten lieben. Ja.
Den Engeln das Geheimnis Gottes zu erläutern.
Okay, ein Geheimnis offenbar zu machen den Engeln. Sehr interessanter Gedanke. Das Evangelium verkünden, ja, wir sind alle, eigentlich alles, was ihr gesagt habt, passt alles in das eine, in die eine Antwort hinein. Wir sind berufen als Gemeinde, unser Auftrag ist es, das Evangelium zu verkündigen in alle Welt. Das ist der Auftrag, der ist eigentlich ziemlich klar und einfach, in Anführungsstrichen. Wir werden gleich sehen, warum der einfach ist, in Anführungsstrichen, wenn wir gewisse Dinge wissen. Und ich möchte mit euch aus dem Text so ein bisschen erarbeiten, was oder wie hat Jesus seine Jünger ausgerüstet, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wisst ihr, die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Buch, was wir regelmäßig lesen sollten. Wisst ihr warum? Weil in der Apostelgeschichte kommen wir zurück zu den Wurzeln der Gemeinde, zu dem Ursprung der Gemeinde. In Englisch würde man sagen, back to the roots. Zurück zu den Wurzeln. Und manchmal tut es gut, dass wir zurückkommen zu den Wurzeln. Weil wir können uns so schnell verlieren in so vielen Themen und so vielen komplexen Ideen, die so in der Gemeinde entwickelt werden, dass wir manchmal das Einfache und das Wichtigste manchmal vergessen. Und deswegen finde ich es gut, die Apostelgeschichte immer mal wieder zu lesen, weil dort sehen wir eigentlich, wie alles angefangen hat. Und natürlich haben wir gerade hier gelesen, der entscheidende Satz hier in Vers 1, wenn ihr da mal genau hinschaut, das ist ja der zweite Bericht von dem Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, und er hat ja das Lukas-Evangelium auch geschrieben. Und da heißt es in Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, den übersieht man manchmal. Was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Also Jesus hat etwas angefangen. Das beinhaltete, dass er erstmal Mensch wurde. Ja, deswegen feiern wir Weihnachten. Gott wurde Mensch, kam auf diese Erde und er hatte einen Auftrag. Und dieser Auftrag war einmalig und auch nur von ihm ausführbar. Ja, nur Jesus konnte dieses Opfer bringen, weil er ohne Sünde war. Und diesen Auftrag hat er erledigt, aber mit diesem Auftrag seines Kommens in diese Welt hat er etwas angefangen, etwas angestoßen, etwas, was ja auch ein Ziel hatte, warum er gestorben ist. Und Lukas 19, Vers 10 haben wir schon oft gehört. Jesus kam in diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Auftrag. Dafür musste Jesus ans Kreuz. Und sterben. Und dafür ist er auferstanden, damit diese Botschaft weitergetragen wird. Ja? Also der Herr Jesus hat etwas angefangen, etwas angestoßen. Und jetzt lesen wir in unserem Text, wie er seine Jünger, seine Apostel vorbereitet, nachdem er auferstanden war, sie vorbereitet für diesen Auftrag. Und das war nicht nur für die Jünger damals, nicht nur für die Apostel, sondern das gilt für dich und mich heute. Deswegen schauen wir in das Wort Gottes. Und es ist gut, sich immer wieder daran zu erinnern, denn dieser Auftrag, den Lena gerade gesagt hat, geht hin in alle Welt. Die Welt ist ganz schön groß. Und damals, als die Apostel da mit Jesus zusammen waren und Jesus sagt, ich bereite euch vor, ich werde gehen, da haben die gesagt, oh, bleib doch lieber. Mit dir wäre das der Auftrag viel leichter. Aber was ist, wenn du gen Himmel fährst und wir sind hier auf der Erde? Die Erde ist so groß. Es gibt so viele Herausforderungen. Bleib doch lieber. So ein bisschen kommt das in Vers 6 vor. Wirst du jetzt deine Königsherrschaft aufrichten? Sie hatten gehofft, dass Jesus bleibt und dass er jetzt seine Königsherrschaft aufrichtet. Aber Jesus sagt, nee, die Zeit hat Gott selbst festgesetzt. Aber ich gebe euch alles Wichtige mit, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und genauso für Christmas in the City, für unseren Auftrag als Gemeinde, hat uns Gott alles gegeben, was wir brauchen, um diesen Auftrag auch zu erfüllen. Sind wir davon überzeugt? Ja, einige wenigstens. Ja? Und wir wollen uns anschauen heute Morgen vier Dinge, die Jesus seinen Aposteln, seinen Jüngern mitgegeben hat auf diesem Weg. Damit der Auftrag, der eigentlich viel zu groß ist, und wenn wir an die Drohungsszene denken, dann denken wir auch, das ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Dass wir trotzdem alles haben, was wir brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Mit seiner Kraft etc. pp. Wir werden uns das gleich anschauen. Vier Dinge, die Jesus seinen Jüngern mitgibt und die er auch uns mitgegeben hat. In Johannes 20, 21 heißt es, glaube ich, wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Wir sind alle, die wir hier sitzen, wenn du zu Jesus gehörst, Gesandte. Wir sind gesendet. Nicht nur die, die hier vorne standen, sondern wir alle sind Gesandte. Wir sind alle berufen, Botschafter zu sein an Christi Stadt, wie es Korinther sagt. Ja, wir haben eine Botschaft, die es gilt zu verkündigen. Und gerade Weihnachten ist eine besondere Zeit, wo diese Botschaft, die ja eigentlich weitgehend verloren gegangen ist, Weihnachten ist, hat mit Bäumen zu tun, mit Schmuck zu tun, mit Geschenken zu tun, mit Weihnachtsmärkten zu tun. Aber das ist doch nicht Weihnachten, oder? Weihnachten ist mehr, habe ich gestern im Altenheim gesungen mit den alten Leuten im Altersheim. Weihnachten ist mehr. Jesus kam in diese Welt. Das ist Weihnachten. Und er kam mit einem Auftrag. Und das gilt es zu verkündigen. Was hat Jesus seinen Jüngern mitgegeben auf diesem Weg, diesen Auftrag zu erfüllen? Und was hat er dir und mir mitgegeben? Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Das Erste, was auffällt in dem Text, ist, dass Jesus 40 Tage noch mit seinen Jüngern verbracht hat. 40 Tage nach seiner Auferstehung. Und dann wissen wir, ist er in den Himmel gefahren, 10 Tage später feiern wir Pfingsten, kam der Heilige Geist. 40 Tage hat sich Jesus mit seinen Jüngern, und ich betone das, mit seinen Jüngern beschäftigt. Und wenn ihr mal in die Geschichte schaut, wie es sich dann weiterentwickelt hat, auch im Korintherbrief, wissen wir, dass Jesus nach seiner Auferstehung nur sich seinen Aposteln und seinen Jüngern offenbart hat. Wisst ihr, was ich meine? Also in Korinther heißt es, dass er sich zu 500 Brüdern und Schwestern offenbart hat. Ja, aber es waren alles Leute, die in der Nachfolge waren, Gläubige. Jesus hat sich nicht mehr der Welt gezeigt. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Wäre doch die Möglichkeit gewesen. Jesus war tot und ist auferstanden. Er hatte sogar noch die Nägelmale in seinen Händen und die hat er bis heute. Im Himmel, wenn wir Jesus begegnen, werden wir seine Nägelmale sehen und seinen Schnitt an der Seite. Und das wäre doch die Möglichkeit gewesen, jetzt zu sagen, jetzt zeige ich mich der Welt. Hier, ihr habt versucht, mich zu töten und hier bin ich. Hat er aber nicht. Warum nicht? Weil der Auftrag, sein Auftrag war beendet. Er kam, um zu sterben, aufzuerstehen, dass Menschen durch ihn, durch seinen Tod zum neuen Leben kommen. Aber jetzt war sein Auftrag abgeschlossen. Er hatte seinen Auftrag erfüllt. Und jetzt bereitete er seine Jünger vor, um das weiter fortzuführen, was er angefangen hat. Sehr interessant, finde ich. Also, was muss man wissen oder was sollten die Jünger wissen, damit dieser Auftrag machbar ist, umgesetzt wird? Das Erste, was wir hier finden, ist, dass Jesus in Vers 3 am Ende in diesen 40 Tagen, wo er sich seinen Jüngern und den Gläubigen zeigte, über das Reich Gottes redete. Was für mich bedeutet, dass er ihnen in diesen 40 Tagen die Botschaft, das Evangelium, das Reich Gottes erklärte. Das Erste, was die Jünger wissen sollten, ist, was ist unsere Botschaft, die wir verkündigen sollen? Gehen wir damit konform? Ganz klar. Ich kann nicht etwas verkündigen, was ich nicht weiß. Und deswegen hat Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht und redete über das Reich Gottes mit ihnen. Sie sollten wissen, was ist die Botschaft, die wir verkündigen sollen. Und wisst ihr, ich treffe ja viele Leute in vielen Gemeinden und ich war auch in vielen Ländern unterwegs und ich fand es immer wieder erschreckend, wie viele Christen nicht wirklich die Botschaft kennen, obwohl sie sich Christen nennen. Und wenn ich euch vielleicht heute Morgen frage, könntest du jemanden, der jetzt offen wäre und dich fragen würde, was ist eigentlich das Evangelium, könntest du den in kurzer Form erklären, was das Evangelium ist? Das ist gut. Das sollte nicht jeder. Wisst ihr warum? Weil nur ein Mensch zum Glauben kommen kann, wenn er die Botschaft hört. Es heißt in Römer 10, Vers 9, dass der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Das heißt, für mich als Christ sollte ich mich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich die Botschaft, die uns die Bibel oder das Evangelium bringt? Und wie kann ich sie einem anderen erklären? Das sollte eigentlich in jedem von uns ein Anliegen sein, dass ich fähig bin, mit Gottes Hilfe in aller Schwachheit irgendwie das Evangelium erklären kann, sodass der andere es versteht. Ja, das ist der erste Schritt. Er rüstet seine Jünger aus, damit sie die Botschaft verstanden haben und auch weitergeben können. Nur das, was ich selber verstanden habe, das kann ich auch weitergeben. Das ist mir ein großes Anliegen. Und wenn ihr da Hilfe braucht, es gibt eigentlich im Grunde genommen 4 Punkte. Ich fange immer mit der Liebe Gottes an. Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns lieb. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist für viele Menschen schon starker Tobak, weil wir glauben ja alle, dass wir vom Affen abstammen. Also Gott musst du erstmal irgendwie erklären, dass du an Gott glaubst, ist schon für viele eine große Hürde. Aber zu erklären und versuchen zu erklären, dass es einen Gott gibt und dass er in der Schöpfung uns sichtbar wird und dass er auch, dass wir ein Gewissen haben, all die Dinge, 1. Römer 1 spricht davon, aber das ist der erste Schritt für mich, der erste Ansatz. Gott liebt den Menschen. Und er möchte Beziehung mit ihm haben. Was wäre dann der zweite Schritt in der Präsentation eines Evangeliums, wenn wir eben mal etwas weiter sagen? Was ist der nächste Schritt? Ein Problem, ein Riss hat stattgefunden. Der Mensch hat sich gegen Gott gewandt. Er hat gesagt, ich will selber Gott sein. Und so leben die Menschen heute. Ich will selber mein Leben leben. Ich brauche diesen Gott nicht. Und damit kam ein Riss in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Sünde kam in die Welt. Und das trennte uns vom Leben. Wir sind eigentlich leere Hüllen. Ohne Sinn und Zweck laufen wir durch die Gegend und versuchen irgendwo Leben zu leben, irgendwie. Und jeder versucht da irgendwas für sich zu finden. Aber wir laufen an dem Leben vorbei und haben das Leben eigentlich verloren. Wir sind tot in unseren Sünden. Und da kann man immer auch Bibelverse nehmen. Römer 6, 23, Römer 3, 23, Römer 5, 8, kennt ihr alle die Stellen, ne? Ja, dass Gott 5, 8, dass Gott für uns, oder dass Jesus gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 6, 23, dass der Sünde sollt, ist der Tod. Römer 3, 23, es ist kein Unterschied. Wir haben alle Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir haben alle Mangel, jeder von uns. Das sind so Bibelverse, die wir nutzen können. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Ja, benutzt die Bibel. Zweiter Punkt. Ein Riss fand statt. Trennung von Gott. Der dritte Punkt. Was wäre der dritte Punkt? Wenn ein Problem auftaucht, was machen wir dann? Ja? Wir lösen das, ne? Irgendwie. Also, was ist der dritte Punkt? Lösung. Gott schaffte eine Lösung. Er schickt seinen Sohn in diese Welt, um in diesen Riss zu treten, der stattgefunden hat. Er war der Einzige, der diese Kluft zwischen Gott und Mensch, zwischen Licht und Finsternis verbinden konnte. Indem er selbst zur Sünde gemacht worden ist. Er hat diesen Riss, der stattgefunden hat, geheilt, verbunden, gesühnt, wie immer ihr das formulieren wollt. Das ist der dritte Punkt. Also Gottes Antwort auf das Problem, das wir haben. Und der vierte Punkt ist dann gar nicht so schwer. Was wäre der vierte Punkt? Wir feiern jetzt Weihnachten. Wenn ich jetzt zu euch kommen würde, euch ein Geschenk vorbeibringe, was müsst ihr machen, wenn ich euch ein Geschenk vorbeibringe? Was nicht stattfinden wird, aber das wären zu viele hier, zu viele Geschenke. Ha? Annehmen. Ja, dieses Geschenk ist umsonst. Es bietet, es wird uns angeboten von Gott. Jesus ist dieses Geschenk. Aber du kannst entweder sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Oder du sagst, jawohl, das ist genau für mich. Das ist das, wonach ich mein Leben lang gesucht habe und nicht gewusst habe, dass es gibt. Und ich nehme es an. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. Der Mensch muss es annehmen oder er wird es ablehnen oder sagen, nee, danke. Ist so. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft. Und die sollten wir alle kennen. Ja, weil Gott möchte und hat dich gesandt mit einer Botschaft. Und du solltest, und jeder sollte diese Botschaft kennen, der sich Christ nennt. Und fähig sein, auch mit aller Schwachheit irgendwie das rüberzubringen. Glücklicherweise hängt das nicht alles von uns ab. Ja? Luther sagt, wir können das Evangelium nur bis zum Ohr des Hörers führen, weiter nicht. Gott tut das Werk, das hat Reini vorhin auch gesagt. Gott ist derjenige, der vom Tod zum Leben Menschen erweckt. Aber wir haben den Auftrag, diese Botschaft zu bringen. Und dazu muss ich sie kennen. Erster Punkt. Alles das, was wir brauchen, was die Botschaft beinhaltet, haben wir im Wort Gottes. Wir können uns damit beschäftigen, wir sollten uns damit beschäftigen, wir sollten es natürlich selbst erlebt haben, klar. Und dann sind wir ausgerüstet mit der Botschaft, die beste Botschaft, die es gibt in dieser Welt. Es ist eine frohe Botschaft. Gute Nachricht. Mit der sind wir unterwegs. Das ist der erste Punkt. Das ist das, was Jesus seinen Aposteln mitgibt und uns mitgegeben hat. Über das Reich Gottes, die Botschaft, das Evangelium, dass wir das selber verstehen und auch fähig sind, das weiterzugeben. Das sollte eigentlich im Leben eines jeden Christen sein. Das ist der erste Punkt. Was ist der zweite? Schaut mal in unseren Text in Vers 3 nochmal. Jesus sagt hier, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als, was heißt, wie heißt es da? Als Lebendiger, in deiner Übersetzung Lebendige oder lebendig? Der Lebendige. Durch viele sichere Kennzeichen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Warum? Die Jünger haben mit Jesus 3,5 Jahre gelebt. Kannten die ihn nicht? Natürlich. Aber es brauchte was? Warum zeigt sich Jesus nach seinem Kreuzestod und nachdem er auferstanden ist, als lebendig und mit sicheren Kennzeichen? Was ist als nächstes wichtig, wenn ich die Botschaft kenne? Was muss ich sein? Was musst du sein? Überzeugt. Du musst davon überzeugt sein. Oder nicht? Hast du schon mal einen Staubsaugervertreter, die gibt es ja nicht mehr, aber hast du schon mal einen Staubsaugervertreter bei dir vor der Tür gehabt, der gesagt hat, naja, also ich möchte Ihnen gerne einen Staubsauger anbieten, aber eigentlich, ich bin nicht selber davon gar nicht so richtig überzeugt. Habt ihr so einen schon mal getroffen? Ich nicht. Die sind sowas von überzeugt von ihrem Produkt. Warum? Sie kriegen Provision, wenn sie das Ding verkaufen. Ja? Also, versteht ihr? Die Jünger, die hatten viele Fragen. Und Jesus zeigt sich und Zweifel auch. Und selbst in Matthäus 28, was Lena gerade zitiert hat, als Jesus auffährt gen Himmel, könnt ihr nachlesen, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, da sehen sie, wie Jesus gen Himmel fährt und dann heißt es, und sie sahen ihn, aber etliche, was ist das Wort? Zweifelten. Sie sehen Jesus gen Himmel fahren und sie zweifeln. Wie geht das denn? Das war ein Trümmerhaufen. Und so sind wir auch. Willkommen im Club. Wir haben auch unsere Zweifel, oder nicht? Sind wir mal ehrlich? Aber Jesus zeigt sich seinen Jüngern mit sicheren Kennzeichen. Und er wollte, dass seine Jünger, und er will auch, dass du und ich überzeugt sind von der Botschaft. Bist du das? Wisst ihr, in Hebräer 11 wird von dem Glauben gesprochen. Der Glaube ist eine Zuversicht auf Dinge, die wir nicht sehen. Eine überzeugt sein von den Dingen, die wir nicht sehen. Das ist Glaube in der Bibel. Ein überzeugt sein. Wie willst du die Botschaft von Jesus weitersagen, wenn du selber nicht überzeugt bist davon? Das geht nicht. Das merken auch die Leute. Sind wir überzeugt, dass diese Botschaft Menschen rettet? Und ich sage das immer gerne auch in Bezug auf das neue Land. Wenn diese Botschaft nicht reales, echtes, erfahrbar ist, authentisch ist, dann brauchen wir nicht in die Drogenszene gehen. Weil die kann ja nicht helfen. Oder doch? Wenn ich davon überzeugt bin und das selber erlebt habe in meinem eigenen Leben und dann den Menschen in der Drogenszene sage, es gibt einen Weg raus, dann darf ich das mit hundertprozentiger Überzeugung sagen. Warum? Weil Jesus gerade die Kaputten liebt. Er möchte, dass wir an die Hecken und Zäune gehen. Und der Vorteil ist, in der Drogenszene, die wissen, dass sie ein Problem haben. Deswegen brauchst du dir das nicht sagen. Aber geh mal in den Weihnachtsmarkt rein und erzähl Menschen, dass sie ein Problem haben. Was sagen die zu dir? Ich habe doch kein Problem. Mir geht's gut. Ich brauche Jesus nicht. Ja? Also überzeugt sein von dem, was wir verkündigen. Enorm wichtig. Das heißt nicht, dass ich auch meine Fragen habe. Definitiv. Und ich sage den Leuten das auch. Ich habe auch meine Fragen. Aber die Botschaft der Bibel ist so genial, so einzigartig, so gewaltig. Es gibt nichts Besseres. Oder? Das müsstet ihr alle, wenn ihr in Afrika wären. Wo ist Erik? Die würden jetzt alle rufen, Amen! Und alle ein großes Lächeln haben. Wir Deutschen, wir Norddeutschen sind ein bisschen gehemmter. Aber ist das nicht so? Bist du und ich wirklich überzeugt, dass dieses Evangelium Menschen retten kann? Das ist schön. Das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die mit Überzeugung hineingehen in das Elend dieser Welt, weil wir die beste Botschaft der Welt haben. Dass Gott Mensch wurde, aus seiner Herrlichkeit kam in unsere Niedrigkeit, um uns aus unserer Niedrigkeit in seine Herrlichkeit zu holen. Das ist doch genial, oder? Es gibt keine bessere Botschaft auf dieser Welt. Sind wir davon überzeugt? Jesus verbringt 40 Tage und zeigt sich, hier Leute, hier bin ich, mit sicheren Kennzeichen. Er wollte, dass seine Jünger überzeugt sind von dem, was sie verkündigen sollen. Und das sollen wir auch. Das Dritte. Was brauchen wir noch, um diesen Auftrag zu erfüllen? Was brauchten die Jünger damals, um diesen Auftrag zu erfüllen? Das Dritte, was wir finden, ist in Vers 8. Sondern ihr werdet was? Kraft empfangen. Wer von euch fühlt sich kraftlos? Sind wir mal ehrlich. Nur ein paar zumindest. Okay, also ich fühle mich oft kraftlos. Und das ist gut. Weil dann ruht dieser Auftrag und das, was Gott uns mitgegeben hat und dieses Gesandtsein nicht auf unseren Schultern, es ruht auf seinen Schultern. Er ist die Kraft in uns, die das bewirkt, was er will. Paulus drückt das in 2. Korinther so aus. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darauf kommt es an. Es kommt nicht auf deine Kraft und meine Kraft an, es kommt auf Gottes Kraft an. Und wie groß ist Gottes Kraft? Sie ist so groß, dass er mit die Welt damit zusammenhält. Seine Kraft ist unbegrenzt. Deine schon und meine auch. Aber er sendet seine Jünger mit der Kraft des Heiligen Geistes aus. Und diese Kraft übrigens in Epheser 1 wird so beschrieben, das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Boah, heftig. Wie viel Kraft war nötig, damit Jesus von den Toten auferweckt? Was denkt ihr? Eine ganze Menge. Eigentlich unbeschreiblich. Wisst ihr warum? Weil wenn Jesus im Grab geblieben wäre und der Teufel mit all seinen Mächten hat versucht, Jesus im Grab zu halten. Weil wenn Jesus im Grab geblieben wäre, was wäre dann? Dann gäbe es keine frohe Botschaft. Dann gäbe es keine Rettung. Paulus beschreibt das im Korintherbrief, dann wären wir die dümmsten aller Dummen, wenn wir dann einem Jesus, einem toten Jesus nachfolgen, der nicht auferstanden ist. Das heißt, alle Kraft Gottes war nötig, dass Jesus von den Toten auferweckt wird. Weil alle Macht dieser Welt hat versucht, ihn im Grab zu halten. Und diese Kraft, die lebt in dir und mir. Puh, das ist eine Menge. Dass diese Kraft nicht immer sichtbar wird oder auch erlebbar ist, das liegt nicht an der Kraft Gottes. Das liegt an dir und mir. Dass wir oft kraftlos sind oder dass wir oft uns überfordert fühlen, liegt daran, dass wir vielleicht zu viel auf uns schauen und zu wenig auf Jesus. Oder andersrum, dass wir zu wenig von Jesus erwarten, was er tut. Und da schließe ich mich voll mit ein. Ich bin genauso. Oft erwarte ich zu wenig und sehe mich überfordert in diesem Auftrag. Aber Gottes Kraft ist der entscheidende Faktor, dass Menschen vom Tod zum Leben übergehen. Und du und ich, wir sollen ein Kanal, ein Katalysator sein, wo diese Kraft sozusagen durch uns zu Menschen kommt, durch die Verkündigung des Evangeliums. Wo Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch was? Gottes Kraft zur Rettung. Ja? Dynamis, Dynamit steckt dahinter. Das Dritte, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, ihr braucht das nicht in eurer eigenen Kraft und ihr könnt es auch nicht in eurer eigenen Kraft tun, diesen Auftrag erfüllen, sondern ihr braucht die Kraft Gottes. Und wer von uns braucht die nicht? Die brauche ich schon morgens, wenn ich aus dem Bett steige. Geht euch das auch so? Oh, die Decke ist so schön warm. Oh, es ist kalt draußen. Manchmal ist der größte Kampf in unserem Leben die Bettdecke. Kann das sein? Eigentlich möchte ich mit Gemeinschaft mit Jesus jetzt haben. Aber es ist so schön kuschelig warm. Das ist manchmal in unserem Leben der größte Kampf. Einfach nur die Bettdecke weg und sagen, Herr, ich möchte jetzt Zeit mit dir verbringen. Ich brauche dich für diesen Tag. Kann das sein? Und da fängt es an. Da fängt schon der Kampf an. Und der zieht sich durch den Tag hindurch. Es ist immer Kampf. Aber Gott hat uns seine Kraft verheißen und gegeben und sie wohnt in dir und lass uns sie durch seine Gnade gebrauchen, einsetzen. Und dann wird dieser Auftrag möglich, der unmöglich scheint, wird möglich, weil Gottes Kraft der entscheidende Faktor ist, nicht wir. Und guck mal, überlegt mal, Jesus hat 3,5 Jahre einen Dienst auf Erden getan. Wie viel am Ende waren wirklich an Frucht da? Verhältnismäßig wenig, oder? Nicht mal seine eigenen engsten Vertrauten glaubten ihnen Vertrauten. Die rannten alle weg, als das Kreuz da war. Er war alleine. Ja? Und dann seht mal, was geschieht in Kapitel 2, 3 und 4, wenn ihr die Apostelgeschichte lest. Als Petrus die erste Predigt hält, wie viele Menschen bekehren sich? Na, weiß das jemand? Ja, schnell mal nachschauen. 3000 Männer bekehren sich. Und wisst ihr, dass innerhalb von Monaten die Gemeinde, der Anfang der Gemeinde, dass bis zu 20.000 Mitglieder in der Gemeinde in Jerusalem waren. Deswegen gab es dann auch ein paar logistische Probleme. Kapitel 6. Ne? Da wurden Leute übersehen beim Essen. Kann schon passieren bei 20.000 Mitgliedern. Und dann wird eine Lösung geschaffen. Eine wunderbare. Also seht ihr, was passiert. Die Jünger werden zu Werkzeugen in Gottes Hand und sie verkündigen das Evangelium und Menschen bekehren sich. Und wir sagen dann oft, ja, das war eine andere Zeit. Das ist auch richtig. Wir leben auch in der Endzeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die nur noch um sich selbst sich dreht. So kann man es eigentlich am besten formulieren. Aber das heißt nicht, dass die Botschaft deswegen nicht mehr gilt. Dass nicht Gott heute noch Menschen rettet. Das vierte, wir sind jetzt auf der Zielgeraden, könnt ihr noch? Also für mich ist es immer einfach, ne? Ich stehe hier vorne und rede. Ne? Ihr müsst zuhören, das ist viel anstrengender. Das vierte, was Jesus seinen Jüngern und dir und mir mitgibt, da habe ich länger drüber nachgedacht, das ist von Vers 9 bis 11. Da spricht nämlich Jesus davon, dass er geht. Da heißt es, und als er dies gesagt hatte, also er hatte alles, was ihm am Herzen war, den Jüngern, den Aposteln nochmal mitgegeben, und dann heißt es, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Ja. Ist nicht gerade sehr ermutigend, oder? Und die Jünger, heißt es dann, als sie unverwandt zum Himmel blicken, was sollten die anders tun? Was hättest du gemacht, wenn du dabei gewesen wärst? Ha? Genau das Gleiche. Boah, alter Falter. Jesus. Wupp, weg ist er. Warum fragen die Jünger, die Engel, die dann da kommen, Männer in weißen Kleidern, gehen wir davon aus, das sind Engel, sagen die, warum schaut ihr so nach oben? Was für eine dumme Frage. Hätte ich zu den Engeln gesagt. Mit Jesus ist gerade gen Himmel gefahren. Da würden wir doch alle hochgucken. Und was sagen dann die Engel zu den Jüngern? Sie sagen, ihr Männer von Galiläa, in Vers 11, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel gefahren ist, aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Was ist der vierte Punkt? Jesus kommt wieder. Ist das etwas Motivierendes? Für uns Christen definitiv, oder? Ja, wir alle sehnen uns danach, dass Jesus bald kommt. Aber was hat das jetzt mit dem Auftrag zu tun? Was hier angesprochen wird, ist die Motivation. Wir brauchen motivierte Christen. Schon mal gehört? Bist du und ich ein motivierter Christ? Was motiviert mich daran, dass Jesus wiederkommt, diesen Auftrag zu erfüllen? Ich glaube in zweierlei Hinsicht. Solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, gibt es noch Rettung für Menschen. Das motiviert. Das heißt, jeden Tag, den du und ich noch auf dieser Erde leben, bevor Jesus wiederkommt und uns in seine Herrlichkeit holt, haben wir die Möglichkeit, Menschen das Evangelium weiterzusagen. Dass Menschen noch gerettet werden. Motiviert das? Definitiv. Das zweite ist, in Lukas 12 wird von einer Geschichte erzählt, wo es dann heißt am Ende, dass selig sind die Jesus, wenn der Herr kommt, was findet? Tuend findet. Aktiv sind. Nicht das Pfund, das sie bekommen haben, vergraben. Sondern damit handeln. Das motiviert auch. Wisst ihr, Jesus möchte, dass wir aktive Christen sind, die das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen und nicht vergraben. Stillsitzen, schweigen, inaktiv sein oder uns nur noch mit Gemeindeaktivitäten beschäftigen. Das machen wir auch gerne. Aber wir merken auch, je mehr wir zusammenrücken, und wisst ihr, Weihnachtszeit ist oft die stressigste Zeit im Leben einer Familie, in einer normalen Familie. Weil jetzt sind die plötzlich 3 Tage zusammengefercht. Normalerweise kann man sich gut aus dem Weg gehen. Aber jetzt plötzlich sitzt man zusammen und da gibt es den meisten Stress. Oft. Und das erleben wir auch manchmal im Gemeindeleben. Ne? Es ist schön, einander zu haben, aber wenn wir dann zu dicht beieinander kommen, dann kann das auch passieren, dass was passiert. Man reibt sich. Aber Gott möchte, dass wir nicht nur nach innen schauen, Gott möchte, dass wir nach draußen schauen. Und je mehr wir das tun, desto mehr ruht auch Segen auf das Gemeindeleben. Das ist meine Überzeugung. Das ist der Auftrag, den wir haben von Gott, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Wie kann eine Stadt, die auf dem Berge ist, verborgen sein? Wie kann ein Licht, das sollen wir nicht unter die Bank stellen, sondern auf einen Leuchter. Das ist unser Auftrag. Und dafür hält uns Gott verantwortlich. Glaubt ihr das? Eines Tages musst du und ich vor Gott stehen und Rechenschaft geben. Was hast du gemacht mit deinem Pfund, was ich dir gegeben habe? Mit deinem Leben? Und schade wäre es, wenn wir sagen, ja, wir haben es vergraben. Ne? Ich wollte es bewahren. Ja, in der Geschichte von dem Talenten geht das nicht gut aus. Nehmt das, was er hat, noch weg und gibt es dem, der mehr hat. Ich glaube, keiner von uns möchte einmal mit leeren Händen vor Jesus stehen. Und das ist das Vierte. Wir brauchen Motivation. Die Motivation kommt daher, Jesus kommt wieder. Und solange er noch nicht wiedergekommen ist, haben wir noch die Möglichkeit, diesen Auftrag wahrzunehmen. Und da möchte ich euch, uns alle, nicht nur die hier vorne standen und heute ausgesandt worden sind, mit hineinnehmen, sondern uns alle, mich auch, mich wieder dran neu zu erinnern, was es heißt, von Jesus gesandt zu sein in diese Welt. Wir haben eine Botschaft, die einmalig ist. Und die gilt es mit Überzeugung weiterzugeben. In seiner Kraft, mit seiner Motivation, die Liebe ist. Das, was uns motiviert, ist die Liebe zu den Menschen. Weil Gott sie liebt. Gott liebt sie. Er liebt jeden Menschen. Egal wie schmutzig und wie verloren er ist. Er liebt ihn. Und wir brauchen diese Liebe. Das motiviert. Und ich möchte schließen mit einem Bild. Ich habe das auch im Bibelkreis gesagt, im Bistro. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren, ich habe versucht, das Bild noch zu finden, in Rom, eine sehr interessante Stadt. War ich jemand schon mal in Rom? Einige. Sehr schöne Stadt, also ich war mehrmals dort. Und da gibt es ja auch die Vatikanstadt. Und wenn man da reingeht, da ist ja dann ne, der Papst und so weiter. Und da gibt es die Sixtina-Kapelle, hat die auch jemand schon besucht? Jawohl, einige. Was ist in der Sixtina-Kapelle so besonders? Weiß das jemand? Die da waren. Ha?
Man darf keine Bilder machen?
Ja, ich habe, gut. Das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich dir später. Ist richtig. Welches ist? Ja, also wer hat das gemalt? Ha? Michelangelo. Der hat den Auftrag gebildet und der hat in der Sixtina-Kapelle an der Decke relativ lang ein Bild gemalt, also nicht nur eins, aber ganz viele, aber eins ist besonders, sticht besonders heraus. Und das Bild heißt eigentlich die Erschaffung Adams. Das ist das Bild. Und ihr habt das bestimmt schon mal auf einem Poster gesehen, wo so zwei Hände aufeinander oder zwei Finger aufeinander gehen. Die sieht man meistens auf Postern. Aber eigentlich sitzt da auch ein Mensch hinter und da ist auch jemand und das ist die Erschaffung des Menschen oder Adams, hat er da oben gemalt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt damals dabei gewesen. Bei Michelangelo, ihr hättet zugeschaut. Ihr wart vielleicht der Pinselhalter oder der Anmischer von den Farben, keine Ahnung. Und stellt euch mal vor, Michelangelo hätte jetzt zu euch gesagt, er hat das Bild jetzt angefangen zu malen, der Adam ist jetzt fertig, jetzt kommt das Bild von Gott. Und er sagt zu dir, jetzt mal du mal weiter. Was hättest du gemacht? Wie hättest du reagiert, wenn Michelangelo zu dir sagt, du kleiner Pinselhalter, jetzt malst du mal weiter das Bild. Du machst es jetzt zu Ende. Ich habe es angefangen und du machst es jetzt zu Ende. Was hättest du gesagt? Komm, Leute. Kann ich nicht. Will ich nicht. Du bist der Meister. Mal du mal schön. Ich bin zufrieden mit dem Pinsel. Wisst ihr, genau das ist die Situation. Jesus hat etwas angefangen durch sein Leben und seinen Tod und er gibt diesen Auftrag jetzt weiter an seine Jünger. So wie Michelangelo dem Pinselhalter gesagt. Was wäre jetzt? Stellt euch mal vor, Michelangelo hätte gesagt, naja, das kann ich eigentlich verstehen. Weißt du, du bist völlig überfordert mit dem Auftrag. Ich bin hier der Meister. Ich habe das angefangen. Ich sollte es eigentlich auch zu Ende führen. Aber was wäre, wenn ich deine Hand führe? Gibst du mir deine Hand, stellst du die zur Verfügung. Und ich male das Bild zu Ende mit deiner Hand. Was würdest du dann sagen? Ihr seid so bescheiden, ihr würdet sagen, nee, lieber Meister, machen wir lieber weiter. Ich will nicht teilhaben an diesem großen, herrlichen Bild. Das ist dein Werk. Aber ich glaube, dass viele von euch vielleicht sagen würden, na gut, wenn der die Hand führt und den Pinsel führt, dann könnte ich mir das vorstellen. Wer hat am Ende das Bild dann gemalt, wenn es fertig ist? Beide? Ich höre keine Resonanz hier. Irgendwie ist das zu schwierig, die Frage? Der Maler. Wer hat am Ende das Bild gemalt? Michelangelo. Der hat das Bild gemalt. Er hat zwar deine Hand benutzt, aber die Hand war ja nicht das Entscheidende. Ne? Das war nur Mittel zum Zweck. Es braucht eine Hand. Ne? Ohne die kann kein Pinsel sich bewegen. Aber am Ende des Tages hat Michelangelo das Bild gemalt. Er hat es zwar durch dich und mich gemalt, aber er hat es gemalt. Wenn ihr ein Bild wollt für die Inspiration der Bibel, sie wurde von Menschen geschrieben, aber wer hat sie wirklich geschrieben? Wer hat das Wort Gottes geschrieben? Gott. Das ist Gottes Wort. Er hat Menschen gebraucht, das aufzuschreiben, was er wollte, das aufgeschrieben wird. Und genauso ist es mit dem Auftrag. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, aber er hat uns alles gegeben, um diesen Auftrag zu erfüllen. Weil er der entscheidende Faktor ist, nicht wir. Und er bekommt am Ende auch was? Die Ehre. Keiner wird sich am Ende dann des Tages über den Pinselhalter Gedanken machen. Sondern die werden alle sagen, boah, Michelangelo, das hast du gut gemacht. Und das ist auch die Ehre, die Gott gehört, die ihm gebührt. Ihm gehört alle Ehre, aller Ruhm, alle Macht. Und wir durften teilhaben an dem, was Gott tut. Das ist alles. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, das ist eigentlich alles eine Nummer zu groß für uns, ganz ehrlich. Und doch dürfen wir wissen, dass du Menschen gebrauchst, so unbegreiflich das für uns alle ist, dass du uns gebrauchen möchtest. Du hast es gar nicht nötig, uns zu gebrauchen. Und doch hast du so entschieden, dass diese herrliche Botschaft durch Menschen, wie wir es sind, weitergegeben wird. Und damit sind viele Komplikationen eingetreten, aber das hast du alles gewusst. Und wir danken dir, dass du trotzdem an uns festhältst, obwohl wir so oft versagen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, in diesem Auftrag immer wieder uns zurück zu besinnen auf das, was wirklich entscheidend ist, nämlich dass es deine Botschaft ist. Und dass du derjenige bist, der am Werk ist und uns motiviert, uns gebraucht, um das zu tun, was du möchtest, das geschieht auf dieser Welt, dass Menschen gerettet werden. Danke für dieses große Privileg, für dieses große Vorrecht, Botschafter zu sein an Christi Stadt. Hilf uns dabei, gib uns Mut. Der fehlt mir oft, uns oft, dass wir mutig vorangehen, im Wissen, dass du mit uns gehst. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hast du verheißen. Du gehst mit uns. Und dafür wollen wir dich preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen.